Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Beatrix Rubin, Sie haben sich dieses Gebiet der Plastizität, also der Neuentstehung von Nervenzellen im erwachsenen Gehirn ausgesucht als Forschungsthema. Nicht, dass Sie eben das selber erforschen, sondern dass Sie praktisch in einer soziologischen Sicht darauf schauen, wie eben dieses Gebiet sich entwickelt hat. Wissenschaftsforschung nennt man das. Warum hat sich gerade das so interessiert?
Die Plastizität ist ein sehr breites Konzept in den Neurowissenschaften und ich wollte eben verstehen, wie sie sich in jüngerer Zeit als Konzept entwickelt und weiter ausdifferenziert. Und dann habe ich mir das Beispiel der Neubildung von Nervenzellen im Erwachsenengehirn ausgesucht, weil mir das eben ermöglicht hat, wirklich die Entstehung eines Gebiets, die Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache von einer Anomalie zu einem Fokus eines ganz aktiven Gebietes zu verfolgen und eben daran wieder ein Stück nachzuvollziehen, wie neue Ideen und Vorstellungen in der Wissenschaft entstehen, was für ein komplexer Prozess das eigentlich ist, bis sich Erkenntnisse wirklich durchsetzen können.
Martin Schwab, ich habe vorher einfach so selbstverständlich gesagt, das ist eine akzeptierte Idee, dass sich das erwachsene Gehirn noch eben formen kann, immer noch plastisch ist. Inwieweit ist diese Idee tatsächlich heute akzeptierte Tatsache?
Ich glaube, akzeptiert ist die Idee sehr gut, aber sie ist natürlich einer der ganz großen Forschungsschwerpunkte in den Neurowissenschaften. Wir sind von ganz woanders hergekommen, von der Vorstellung her, dass sich das Gehirn bildet während der Entwicklung, ursprünglich im Mutterleib, dann in der postnatalen Phase, im Kleinkind, die Lernprozesse und dass dann um 15 bis 20, 25 Jahre herum die Gehirnentwicklung abgeschlossen wäre und Lernvorgänge nur noch an den Kontaktstellen der Nervenzellen stattfinden würden. Und nun stellen wir plötzlich fest, dass das Ganze gar nicht stimmt, dass Entwicklungsvorgänge im erwachsenen Gehirn noch zu sehen sind, so wie Sie vorhin das kurz angetönt haben. Es bilden sich neue Nervenzellen, nicht überall, an ganz bestimmten Orten. Und was vor allem mein Forschungsgebiet auch angeht, es bilden sich neue Nervenfaserverbindungen, neue Schaltkreise. Und das spielt eine Rolle sowohl bei Lernvorgängen, wahrscheinlich auch im täglichen Leben, wie auch bei Reparaturvorgängen, bei kleinen Schlaganfällen, wenn die Funktion bei einer guten Therapie doch wieder sehr gut zurückkommt, nach einer sogenannten Streifung. Das sind untergegangene Areale im Gehirn, wo das Gewebe wirklich verloren geht und nicht mehr neu gebildet werden kann. Und andere Nachbarareale übernehmen die Funktionen, dadurch, dass die ganze Schaltung neu gemacht wird, neu aufgesetzt wird.
Es gibt ja eben diese medizinische Erfahrung, dass sich bei eben zum Beispiel einem Hirnschlag eine gewisse Erholung geben kann. Und trotzdem dieses dominante Bild während fast 100 Jahren, dass da ein erwachsenes Gehirn ist und Fasern, die eben nicht mehr auswachsen können, da fixiert sind. Woher kommt denn diese Idee? Warum ist man auf dieses Bild eingeschossen und hat das andere schlichtweg ausgeblendet?
Ich glaube, das ist eine sehr interessante Frage, die Frau Rubin dann auch wieder speziell interessieren wird. Es ist natürlich so in der Wissenschaft ganz generell, das gilt von der Astronomie bis zur Hirnforschung, dass das, was wir erforschen können und was wir wissen können, das Wissen, das wir uns erarbeiten, ist bestimmt durch die Methoden, die wir haben, um unser Objekt, das Gehirn oder den Sternenhimmel, zu betrachten. Also die Güte der Fernrohre für die Astronomie oder die Güte der Mikroskope für uns, wenn wir ins Gehirn reinschauen, bestimmt, was wir sehen. Und in der Hirnforschung war es über 100 Jahre so, dass wir letztlich nur totes Material anschauen konnten.
Also indem dass Sie Gehirn fixiert haben, ja, und das unter das Mikroskop, ja, in feinen,
genau,
Scheiben zum,
genau,
Beispiel gelegt haben, gefärbt
und
haben.
In den letzten Jahren sind neue Mikroskopietechniken entwickelt worden, die es erlauben, durch ein kleines Schädelfenster ins lebende Gehirn reinzuschauen und sowohl die Aktivität der Nervenzellen zu sehen, die Nervenaktivität ist ja eine chemisch-elektrische Signalaktivität, als auch die Struktur zu sehen. Und plötzlich sehen wir, dass die Strukturen sich verändern.
Also so ein bisschen Seeing is Believing für die, ja, Naturwissenschaftler.
Ja, ganz stark.
Beatrix Rubin, ist das der dominante Effekt, dass eben Naturwissenschaftler sehen müssen, um erst glauben zu können, was da vielleicht vor sich geht?
also ich habe auch aus meinen Untersuchungen den Einfluss dieser neuen Beobachtungsmethode sehr deutlich wahrnehmen können, dass es sehr viel dazu beiträgt, was ich auch sehr spannend finde und wo ich noch dran bin, analytisch zu verstehen, was eben dieses Sehen können zu dem Denken können auch beiträgt, dass man wirklich sich lange gemüht hat, mit anderen Methoden diese Dynamik, die man schon vermutet hat, darzustellen, aber das einem eben nicht in so einer überzeugenden Art und Weise gelang. Interessant für mich ist aber auch, dass es zum methodischen Fortschritt einen Denkfortschritt noch braucht. Also wenn man das Beispiel der Neubildung von Nervenzellen im Erwachsenengehirn anguckt, so kann man sehr schön sehen, dass da auch der methodische Fortschritt damals in den 60er Jahren wichtig war, dass man...
In den 60er Jahren gab es so die ersten eigentlich dokumentierten Hinweise auf eine solche Neurogenese.
Genau, und da hat man eben sehr schön zeigen können und auch aus heutiger Sicht eigentlich schon sehr vollständig auch dokumentiert, mit vielen Überlegungen sehr gut publiziert in prominenten Journalen, dass ein dynamisches Geschehen vorhanden ist. Es wurde sehr prominent publiziert, nichtsdestotrotz wurde es nicht rezipiert. Also man hat damals methodische Einwände gebracht, aber man kann es auch aus der Perspektive jetzt meiner Arbeit so sehen, dass man eben zu diesem Zeitpunkt noch nicht in der Art und Weise integrieren konnte in dieses noch fixe Gehirn. Man konnte es einfach noch nicht.
Also man war quasi noch nicht bereit, diese Idee überhaupt in Betracht zu ziehen. Kann man es vielleicht so formulieren?
Man kann das dann an der Gruppe von verschiedenen Forschern, die immer wieder versucht haben, dieses Thema aufzugreifen, die zum Teil damit auch große Karrierenachteile hatten, weil sie einfach, obwohl sie eigentlich gute Arbeit vorgelegt haben, eben nicht in den Kanon passten, kann man das sehr schön zeigen, dass es relativ lange gebraucht hat, doch fast 20 Jahre von der ersten Evidenz bis dann zu einer Evidenz in Singvögeln, bis diese Ideen einen breiteren Anklang fanden.
Martin Schwab, wie geht denn das, dass Wissenschaftler solche neuen Ideen irgendwie zu begreifen beginnen und auch dann vielleicht akzeptieren? Was braucht es dazu, außer eben vielleicht noch Technologie? Sie haben es vorher erwähnt.
Das ist eigentlich schwierig zu beantworten. Und erstaunlicherweise, was Frau Rubin uns hier sagt, ist, dass die Wissenschaftsgemeinde letztlich eine stockkonservative Bande ist, die zwar Neues sucht, aber letztlich dann großen neuen Ideen gegenüber sich sehr skeptisch verhält und nur langsam zu überzeugen ist. Das ist erstaunlicherweise so. Der Grund ist vielleicht natürlich der, dass für einen wirklichen Umbruch in sehr grundlegenden Ideen sehr viel Evidenz und sehr starke Evidenz vorhanden sein muss. Es genügt nicht an einem kleinen Beispiel. Zum Beispiel diese Singvögel-Neurogenese wurde ja dann akzeptiert. Was war das in den 80er Jahren oder so? Aber man sagte, ja, das sind halt Singvögel. Das ist ein ganz spezielles Beispiel.
Also die Neurogenese, das Entstehen von neuen Nervenzellen, hat man als erstes wirklich gut in Singvögeln dokumentieren können.
Ja.
Und dann gesagt, es sei ein bisschen ein Spezialfall.
Also eigentlich war das Entscheidende dieser Arbeiten, war, dass es sich eben mit einer Funktion verknüpft hat, oder?
Genau, ja.
Vorher hat man eben gesagt, methodisch, das ist uns nicht ordentlich genug, obwohl man eigentlich, wenn man heute aus heutiger Perspektive zurückschaut, sagt, die Methodik war schon relativ fortgeschritten. Mhm. Aber dann hat man gesagt, okay, jetzt hat man eine Funktion, ich sehe, dass sich neue Nervenzellen bilden, wenn die Tiere Neues lernen. Und das war ein ganz entscheidender Schritt und es war eben auch sehr spannend zu sehen, das war dann ein etablierter Forscher, das andere waren Nachwuchsleute. Nichtsdestotrotz braucht es, und er beschreibt das auch sehr schön, sein Heureka-Moment, sein aus dem Denkstil, wie es jetzt der Ludwig Kleck sagen würde, ein Wissenschaftstheoretiker, heraustreten und sagen, ich mache jetzt ein Experiment mit meinem Doktoranden, der hat die Methode und ich habe die Schnapsidee. Ich gucke jetzt, ob im Erwachsenengehirn tatsächlich neue Nervenzellen gebildet werden. Und dann ist er in die Öffentlichkeit, in die Wissenschaftsöffentlichkeit getreten mit großer Werf und Überzeugung und hat gesagt, wir wissen ja, es gibt Evolution. Also wenn wir das jetzt hier bei Singvögeln finden, dann können wir eigentlich davon ausgehen, dass das, wenn das für ein so wichtiges Verhalten wie eben das Erlernen neuer Melodien wichtig ist, auch in anderen Spezies diese Rolle spielen könnte. In einem anderen Kontext natürlich, je nachdem, was die brauchen. Und da ist er wiederum abgeschmettert worden. Dann hat es nochmal eine gewisse Phase gedauert, bis es unter anderem Kontexten dieses Phänomen dann tatsächlich auch im Säugetier, in einem höher entwickelten Tier identifiziert wurde. Und dann hat man sich ganz langsam die evolutionäre Leiter hochgearbeitet zu den Primaten und dann schlussendlich zum Menschen.
Sie, Martin Schwab, haben ja indirekt, direkt auch mitgeholfen, dieses Dogma zu fällen, eben, dass dieses Nervensystem plastisch ist, auch im Erwachsenen. Nervenfasernwachstum, so haben Sie schon angetönt. Waren Sie denn auch in der Situation als junger Forscher, als Sie zum ersten Mal diese Ideen formuliert haben, dass es tatsächlich auch ein Wachstum von Nervenfasern geben könnte, um diese Idee dann irgendwie zu zeigen?
Ja, sicher war das so. Wir hatten damals den Befund, dass es Hemmstoffe gibt, die das Nervenfaserwachstum hemmen. Das war damals nicht bekannt. Und wir haben enorme Probleme gehabt, diese Befunde zu publizieren, weil wir sie in sehr guten Journalen publizieren wollten, um ihnen eben Akzeptanz zu verleihen und um sie in die breite wissenschaftliche Diskussion hineinzubringen. Und damals 3-4 Jahre gebraucht, bis wir das publizieren konnten, und wir mussten sehr, sehr gute Evidenz vorbringen, was vielleicht natürlich auch gut ist. Das kann nicht jeder einfach mit einer verrückten Idee daherkommen, sondern man muss sehr, sehr gut dokumentiert sein, und es reicht nicht mit einer Methode, das zu zeigen, man muss es mit 3-4 Methoden zeigen. Aber das ist eigentlich immer so, dass neue Ideen auf großen Widerstand treffen und dann plötzlich klappt das um ins andere Extrem. Da wusste jeder, dass es immer so war, erstaunlicherweise. Weil eine neue Idee, wenn sie eine grundlegende, wichtige Idee ist, auch viele Phänomene erklären kann, die man vorher nicht erklären konnte. Und plötzlich finden die Leute überall, dass das passt mit einem neuen Konzept. So ist das.
Aber trotzdem, also Sie zeigen das in Ihrer Arbeit, gibt es ja offenbar auch immer so eminente, wichtige Wissenschaftler, die dann diese neuen Konzepte zu negieren versuchen und dem etwas versuchen entgegenzuhalten. Also da geht es auch um das Abgrenzen von eigenen Gärtchen, würde ich jetzt mal sagen.
Die Wissenschaft ist sicher eine sehr menschliche Tätigkeit, und natürlich geht es um solche Dinge. Und auch um das Gewicht, das jemand hat bei Zeitschriften, um gut publizieren zu können. Es gibt Klicken und Netzwerke und solche Dinge. Das Schöne an der Wissenschaft ist, dass das alles nicht feste Strukturen sind. Das ist alles sehr offen. Und ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass ein junger Wissenschaftler, auch wenn er sozusagen allein mit einer großartigen neuen Idee daherkommt, es wird schwierig sein, die Idee durchzubringen, aber er kommt letztlich durch. Die Wissenschaft ist ein offenes Feld und eine offene Community, und neue Ideen werden aufgenommen. Vielleicht nicht von den dominierenden Leuten im Feld zu einem bestimmten Zeitpunkt und an einem bestimmten Ort, aber es gibt genügend andere, die dann sagen, wow, die Idee, die der oder die Person jetzt da vorbringt, das ist was Großartiges. Und die dann auch anfangen, diese Idee zu verwenden und zusätzliche Evidenzen zu liefern.
Sehen Sie das auch so, Beatrix Robin?
Es ist sicher so, dass diese Prozesse können mal langwierig sein, mal schneller ablaufen. Und eben die Akzeptanz, das finde ich jetzt gerade auf das Thema Plastizität bezogen, sehr interessant, dass man heute eben mit sehr revolutionären Vorschlägen kommen kann, die andere überkommene Ideen eigentlich stürzen, ohne dass man Mühe hat zu publizieren oder ohne dass einem einer an den Karren fährt und sagt, das ist ja gar nicht so, das ist vielleicht an deiner provinziellen Universität so, aber sicher nicht an meiner guten Universität. Also ich denke, das ist dann sieht man eben, wie sich ein neues Paradigma, ein neues Denkgebäude formt, in dem dann wiederum alle Platz haben. Und ich denke, das ist eben dieses Spannende, was der Thomas Kuhn auch dieses Rätsellösen in einer paradigmatischen Wissenschaft genannt hat, dass man sich eben einordnen muss mit den Fragen, die man stellt. Und für mich ist das auch, was den Erkenntnisfortschritt angeht, eine ganz spannende Frage, wie schafft man es, sich außerhalb zu stellen und eben neue Fragen zu stellen. Also was natürlich träumt doch jeder Forscher davon, derjenige oder diejenige zu sein, die genug außerhalb ist, dass sie wirklich was Neues anstößt, aber nicht zu weit außerhalb kann sie nicht sein, dann ist sie, was die Soziologen nennen, nicht mehr anschlussfähig mit dem, was sie vorschlägt.
Das ist Wissenschaft im Gespräch auf DRS4 und DRS2 über das formbare Gehirn und der Frage, warum sich neue Forschungsideen manchmal erst nach langer Zeit durchsetzen können. Meine Gäste, der Hirnforscher Martin Schwab und die Wissenschaftsforscherin Beatrix Rubin. Reden wir doch einen Moment über dieses plastische Gehirn. Wenn sich diese Vorstellung jetzt so verändert hat, dass das erwachsene Gehirn immer noch zum gewissen Maße zumindest formbar ist, was heißt das ganz praktisch? Also wie ändert sich damit das Bild, wie wir das Gehirn heute betrachten müssen, Martin Schwab?
Es gibt wahrscheinlich sehr viele Konsequenzen, die sich ergeben aus diesem Konzept. Und wir sehen das noch gar nicht im vollen Umfang. Woran wir heute intensiv arbeiten, ist die Frage, wie diese Plastizität, das heißt diese Neuverschaltung, zum Teil Gewebereparatur im Sinn von neuen Nervenzellen und neuen Nervenfasern, wie diese Plastizität die Reparatur des Nervensystems nach Verletzungen beeinflussen kann und was das bedeutet für die Therapie der Zukunft. Verletzungen des Nervensystems, das wären einerseits direkte mechanische Verletzungen, also große Gehirnverletzungen nach Unfällen, Stürzen, Rückenmarksverletzungen, Querschnittlähmung, aber natürlich auch Schlaganfälle, wo große Areale des Gehirns aufgrund des Sauerstoffmangels bei einem verstopften Gefäß zugrunde gehen. Man hat bis anhin gedacht, dass man da einfach Funktionen, die noch da sind, beim Schlaganfall ist der rechte Arm gelähmt, also muss man den linken trainieren, dass man alles mit links machen kann. Heute wissen wir, vor allem natürlich vom Tiermodell ausgehend, dass wenn man die kranke rechte Seite sehr, sehr intensiv trainiert, dass im Gehirn Neuverschaltungen auftreten, die rechte, also die kranke Seite, wieder steuern können. Dann ist die Frage sofort, was heißt sehr intensiv trainieren? Ist das 3x10 Minuten pro Tag oder ist das 6 Stunden am Stück jeden Tag? Alles das wird zurzeit erforscht. Wir erforschen auch die natürlich biologischen Grundlagen dieser Neuverschaltungen, das sind ja letztlich biochemische und molekularbiologische, zellbiologische Prozesse, die man vielleicht beeinflussen kann durch neue Arten von Medikamenten. Das ist eine ganz wichtige Entwicklung in diesem Gebiet heute.
Hat man denn das Gefühl, das Gehirn, das Rückenmark hat eine eigene Fähigkeit, sich regenerieren zu können, die das irgendwie gestoppt wird, durch welche Faktoren auch immer? Oder braucht es dazu ein äußerer Antrieb, ein Kick, dass da was geschehen kann? In welche Richtung sehen
also
Sie das?
Das ist direkt eine Schlüsselstelle dieses neuen Konzepts. Das alte Dogma von einem ganz großen Pionier der Neurowissenschaften, formuliert vor 100 Jahren, hieß, wenn das Gehirn ausgereift ist, bewegt sich nichts mehr. Es ist wie eingefroren. Die ganzen Wachstumsprozesse sind stillgelegt. Und heute wissen wir, dass es überhaupt nicht stimmt, dass tatsächlich Wachstumsprozesse in Gang gebracht werden nach der Verletzung spontan. Und ein wichtiger Befund, an dem wir arbeiten, über lange Zeit schon, ist, dass diese spontanen Wachstumsprozesse eben nur in ganz kleinen räumlichen Dimensionen, also Millimeterdimensionen, ablaufen können, durch diese Hemmfaktoren, die das Langstreckenwachstum, die Langstreckenreparatur, eben die sogenannte Regeneration verletzter Nervenfasern blockieren. Das sind diese Wachstumshemmstoffe. Die kann man ausschalten, tierexperimentell, jetzt auch im ersten klinischen Versuch in querschnittgelähmten Patienten. Das ist eine Richtung, die man gehen kann. Eine interessante Frage ist, warum gibt es diese Hemmstoffe? Und die Antwort ist wahrscheinlich, weil eben die Plastizität des Gehirns hoch ist, braucht es Faktoren oder Mechanismen, die auch wieder unter einer gewissen Kontrolle halten, damit die ganze Sache nicht chaotisch wird. Die Verschaltungen sind ja wahnsinnig kompliziert. Es sind ja Milliarden von Nervenzellen in unserem Gehirn drin. Und diese Wachstumshemmstoffe sind wahrscheinlich so etwas wie ein Kontrollsystem, damit die Sache, wenn sie mal zusammengesetzt ist, unsere Lernphase abgeschlossen ist als Kinder oder junge Erwachsene, damit das Gehirn nicht außer Kontrolle gerät.
Also die Idee, ein Zusammenspiel zwischen einem Gehirn, das doch eine gewisse fixe Struktur hat, damit es überhaupt irgendwie seine Funktionen durchführen kann und auch vielleicht die Persönlichkeit eines Menschen jetzt mitprägt. Sicher, ja. Und auf der anderen Seite eben doch auch die Fähigkeit, sich anzupassen, Lernvorgänge auf der einen Seite und bei Verletzungen beispielsweise auf der anderen.
Ja, so sehen wir das, genau.
Die Frage, die sich natürlich auch stellt, ist, wenn man jetzt so ein Konzept von einer gewissen Formbarkeit, Plastizität hat, wie beeinflusst das das Denken, wie man eben Therapien ansetzen muss? Sie haben das schon ein bisschen angetönt. Beatrix Rubin, was gibt es da aus Ihrer Sicht für ein Zusammenspiel zwischen, was die Wissenschaft eben inhaltlich erforscht und dem, was man dann vielleicht auch in der Praxis umsetzen kann und will, bereit ist, das umzusetzen?
Also das habe ich auch aus dieser Erforschung der Neubildung von Nervenzellen eigentlich sehr interessant gefunden, dass man sehr lange, also ich habe gesagt, man hat eine Neuro biologische Verteidigungslinie um das menschliche Gehirn gezogen und gesagt, das ist eben so komplex, wie es ist und so kompliziert, dass man sich eben nicht vorstellen konnte, dass die Identität, die uns ja ausmacht, das, was wir als unser Wesen begreifen und auch erfahren im Leben, sich wirklich auch im Hirn als dynamisches Geschehen abbildet, sondern man hat eben gesagt, es sind bestimmte Neuronen, die zum Beispiel dafür verantwortlich sind, dass ich diesen und diesen Dialekt spreche, dann kann ich nicht die einfach austauschen. Damit würde ich praktisch ein Stück meines erworbenen Ichs verlieren, jetzt aus neurobiologischer Sicht. Aber was das dann gleichzeitig ermöglicht, und das ist, denke ich, nochmal wichtig, wie heute biologische Forschung passiert. Sie passiert eben auch immer in enger Verbindung zur Anwendung, zur medizinischen Anwendung. Und in dem Moment, wo ich sage, so ein Hirn baut sich um, kann ich genau, wie Herr Schwab jetzt gesagt hat, darüber nachdenken, wie moduliere ich das, wie therapiere ich das, wie interveniere ich. Es ist nicht zu unterschätzen, wie sich heute Ideen auch bilden und welche Konzepte sich durchsetzen, dass das immer auch im Wechselspiel und häufig im Wechselspiel jetzt gerade in diesem Bereich geschieht mit der Anwendung. Und man lernt eben, beide Seiten lernen noch voneinander und man versucht, kleine Firmen zu gründen, Ideen umzusetzen. Und ich denke, da ist ein Hin und Her. Also die Ideen entwickeln sich nicht mehr alleine im Labor, sondern, und natürlich muss man auch sagen, sind große ökonomische Erwartungen. Und eins, was mich auch interessiert, ist, welche Fragen stellt man dann, zu welchem Zeitpunkt, mit welchem Interesse? Also man kann das ja weiterspinnen und sagen, dann bestimmte Fragen, wie zum Beispiel ist das Erlernen von Liedern, für wen ist das interessant? Oder ist es sehr viel interessanter zu sagen, wie helfe ich jemanden aus dem Rollstuhl? Was ja absolut eine ganz, ganz wichtige Fragestellung ist. Aber wenn man die Wissenschaftsentwicklung als Ganzes anguckt, sieht man da eben auch Gewichtungen.
Sie, Martin Schwab, sind ja genau einer, der ein bisschen in dieser Sandwich-Position drinsteckt. Grundlagenforscher auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite arbeiten Sie auch an einer Therapie, die vielleicht querschnittsgelähmten Menschen mal helfen wird, von ihrer Lähmung gewisse Erholungen zumindest hinzubekommen. Wie beeinflussen sich diese beiden Dinge? Also so die Idee, jemandem vielleicht später mal helfen zu können, einer Therapie, und auf der anderen Seite die Grundlagen weiter zu erforschen?
Ja, ich glaube, es gibt einen sehr engen Bezug da, wobei wahrscheinlich das auch eine sehr persönliche Sache ist. Es gibt durchaus Forscher, die sagen, mich interessieren nur die Grundlagenprozesse, mich interessieren nur die molekularbiologischen Prozesse, die hier ablaufen. Es gibt andere, gerade in meiner Gruppe arbeiten auch viele Mediziner mit, die ganz von der medizinisch-therapeutischen Seite herkommen. Und die sagen, letztlich interessiert es mich nicht, was da auf biochemischer Ebene abläuft. Mich interessiert nur, ob ich ein besseres Therapieresultat bekomme. Und was heute sehr wichtig ist in der Forschungslandschaft generell, ist, dass wir diese Brücke, diese Beziehung zwischen der Anwendung oder der Medizin und der Grundlage pflegen und dass die Leute sich gegenseitig verstehen, ihre gegenseitigen Sprachen verstehen. Und dann ist es eben so, dass zum Beispiel eine Erkenntnis, die, sagen wir mal, aus einem Zellkulturexperiment herkommt, in einer Arbeitsgruppe diskutiert wird im Labor und da sitzen zwei Mediziner und die sagen plötzlich, ja, aber hör mal, was du in deiner Zellkultur siehst, wenn das im Gehirn auch so abläuft, könnte das ja heißen, dass wenn wir unsere Patienten so und so trainieren oder behandeln, dass wir viel bessere Therapieerfolge haben. Und so entwickelt sich das Gespräch. Es ist sehr häufig so, dass wenn wir Forschungsgelder beantragen zum Beispiel, dass wir dann zum Schluss sagen, wenn jetzt dieser Mechanismus so erforscht werden könnte, wie wir das hier vorschlagen, dann könnte das relevant sein für die Entwicklung einer neuen Therapie für Schlaganfall oder Querschnittlähmung oder Parkinson oder was immer. Es ist wichtig, dass diese Argumentation auch auf soliden Füßen steht. Wir gründen zurzeit an der ETH Zürich ein neues Departement, das heißt Departement für Gesundheitswissenschaften und Technologie. Und das soll genau eine solche Brückenfunktion haben zwischen der Grundlagenforschung, die aus molekularen Richtungen herkommt, den Ingenieurwissenschaften, die neue Therapieverfahren entwickeln, vor allem im Neurorehabilitations- und orthopädischen Bereich und den medizinischen Anwendungsbereichen.
Beatrix Hobin, vielleicht zum Schluss, dieses Dreieck Grundlagenforschung, Medizin und eben auch Industrie im weitesten Sinne, ist das auch ein Dreieck, das die Wissenschaftsforschung interessiert?
Ja, also das ist immer wieder ein Thema, also wo welches Wissen entsteht und wie dann auch genutzt wird, wer unter welchen Bedingungen forschen kann. Und ich habe auch eine Studie zur Stammzellforschung gemacht und habe da den Begriff des therapeutischen Versprechens mal versucht einzuführen, um eben zu zeigen, wie das nicht nur in diesem Dreieck passiert, sondern eben auch in einer Gesellschaft, die bestimmte Erwartungen an die Medizin hegt. Eben zum Beispiel die großen sozialen Probleme, die auf uns zukommen mit der zunehmenden Alterung der Gesellschaft und der immer stärkere Druck, diese soziale Probleme eben auch medizinisch lösen zu wollen und lösen zu müssen, wie man meint, weil man sie eben auf sozialer Ebene nicht in dem Maße angeht. Und ich denke, das ist in diesem Kontext, was mich wirklich interessiert, ist wie, also nicht nur so sehr die direkte Frage jetzt der Finanzierung, was muss ich beforschen, weil mir wer was bezahlt, sondern auch ein Stück weit, was ich sehr interessant finde, wie validiere ich bestimmtes Wissen, also auch als Mitglied der Gesellschaft, als Wissenschaftlerin, die sich in der Gesellschaft bewegt. Schon in den 90ern habe ich mich mit einer Forscherin unterhalten, die hat gesagt, ich darf die Regeneration am Frosch. Darf ich untersuchen, wie Nervenfasern sich da erholen können? Das finanziert mir die deutsche Forschungsgemeinschaft, aber nicht das entsprechende Organ der amerikanischen Forschungsförderung, weil die damals schon gesagt haben, die Ratte ist das relevante Tier, von dem aus sich weiter extrapolieren lässt zu höheren Organismen wie dem Menschen. Und das sind diese Art von kleinen Weichenstellungen, die vielleicht dann doch auch Einfluss nehmen darauf, wie sich die Wissenschaftslandschaft schlussendlich gestaltet.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.